Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zu unserer Textlesung von heute. Wir lesen dazu aus Matthäus-Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 15. Matthäus 11, 1 bis 15. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Amen.
Ich habe Thank you.
Meine Lieben, wir haben drei Personengruppen, die wir heute miteinander betrachten wollen in dieser Geschichte über Johannes den Täufer. Da ist Johannes der Täufer selber. Da sind die beiden Jünger. In Lukas 7 wird uns gezeigt, es sind zwei Jünger, die Johannes geschickt hatte zu Jesus. Und da ist Jesus. Wir wollen sehen, wie die Einzelnen gehandelt, reagiert und sich in dieser besonderen Situation verhalten haben. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, er hatte einen besonders gesegneten Dienst. Jesus selber gibt von ihm das Zeugnis, dass es niemanden gab, der mehr gesegnet ist, im Dienst höher ist als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, seine Eltern bekamen schon vor der Geburt die Verheißung, dass er der ist, der den Weg bereitet. Also sein Leben stand von Anfang an unter der Vorsehung und dem besonderen Segen Gottes. Johannes der Täufer war bereit, sich ganz einzusetzen für das Reich Gottes. Er hat eine Karriere, er hat Wohlstand, Reichtum, etwas erreichen können, eingetauscht gegen Heuschrecken, wilden Honig und ein Kleid aus Kamelhaaren. Er hat ganz bewusst die Einfachheit gewählt, die Wüste als Wirkungsort, um sich zu konzentrieren auf den Herrn und seinen Willen. Und die Menschen dazu zu führen, worum es wirklich geht. Bei Johannes dem Täufer und seinem Dienst ist interessant, die Leute gingen zu ihm hinaus in die Wüste. Das war sein ganz besonderer Auftrag. Er wirkte wie ein Magnet. Die Menschen haben gemerkt, da ist etwas anders als in unserer Gesellschaft sonst. Da ist mehr Kraft vorhanden. Da kommt ihnen der Herr, sein Wort, das Reich Gottes ganz besonders nahe. Die Leute waren gewillt und bereit, in die Wüste zu gehen und damit auch ihren Alltag zu verlassen, das Treiben und Wirken des Alltags, des geschäftigen Handelns zu verlassen und in der Wüste bei Johannes sich zu besinnen auf das, was er sagte. Nämlich, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist, dass sie Buße tun sollen, umkehren sollen. Die Botschaft von Johannes war klar, er predigte Buße und Umkehr, kompromisslos. Das Leben von Johannes war klar, kompromisslos. Johannes war bereit, sich, sein Leben ganz einzusetzen für den Herrn. Und er hat die Gegenwart Gottes, den Segen Gottes besonders erlebt und auch Jesus Christus ganz besonders erlebt. Wir lesen dies beispielsweise in Matthäus Evangelium Kapitel 3. Die Botschaft von Johannes: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Johannes nahm kein Blatt vor den Mund. Er redete klar und er handelte klar. Und als Jesus dann an den Jordan zu Johannes kam, dass er sich von ihm taufen ließe, da wehrte sich Johannes und sagte: Nein, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus zeigte ihm: Lass es geschehen. Es ist so nötig und richtig. Und da ließ er es geschehen. Er widersprach nicht weiter, sondern er gehorchte der Stimme Jesu und gab sich auch in dieser Sache mit der Taufe Jesu in den Willen Gottes hinein. Sagte zum Willen Gottes ja. Da ließ er es geschehen. Matthäus 3, Vers 15. Thank you.
nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt in mir, ganz bin ich sein und er ist mein. Er kaufte mich frei mit seinem Blut, er wusch mich rein. Nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt in mir, ganz bin ich sein und er ist mein. Er kaufte mich frei mit seinem Blut, er wusch mich rein.
Ließ erst geschehen. Und dann geschah das Großartige. Als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes der Täufer war ganz nahe dabei. Er hat den geöffneten Himmel gesehen. Er hat gesehen, wie der Geist Gottes in Form einer Taube auf Jesus kommt. Er hat die Stimme gehört: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Klarer wäre es nicht mehr möglich gewesen, die Gottessohnschaft Jesu Christi bezeugt zu bekommen und vor seinen Augen zu sehen: Ja, das ist der Messias. Das ist der, für den ich den Weg bereite. Das ist der, für den ich lebe. Das ist der, auf den wir warten. Johannes war demütig. Er sagte: Ich bin nicht einmal würdig, dir die Schnürsenkel zu öffnen. Und du willst, dass ich dich taufe. Johannes war demütig. Er wusste und erkannte, der Geist Gottes hatte es ihm geöffnet und gezeigt, offenbart, dass Jesus der Messias ist. Jesus kam ja nicht zum Jordan zu Johannes und trug ein Schild: Ich bin der Messias. Er war nicht angeschrieben als Messias. Aber der Geist Gottes offenbarte Johannes ganz klar: Das ist der Messias. Und für ihn, für meinen Herrn, bin ich der Wegbereiter. Und diese Offenbarung, die Johannes bekommen hatte, wurde nun auch noch äußerlich bestätigt mit der Aussage, mit der Stimme vom Himmel: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit dem sichtbaren Zeichen, dass der Heilige Geist auf Jesus kam, mit der Taube. Warum betone ich das so? Johannes hatte einen klaren Dienst. Er hatte sich klar dem Herrn zur Verfügung gestellt, war bereit, das Opfer auf sich zu nehmen, sein Leben dem Herrn zu weihen. Er war bereit, auf vieles zu verzichten für seinen Herrn. Er war bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen, in ganz besonderer Form. Er war bereit dazu. Und der Herr hat ihm in wunderbarer, sichtbarer Weise bezeugt, ins Herz gegeben und äußerlich bezeugt: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat einen tiefen, überzeugten, gefestigten Glauben gehabt. Einen tiefen, überzeugten, gefestigten Glauben auch vom Herrn noch weiter gestärkt bekommen. durch dieses sichtbare Zeichen bei der Taufe. Wir haben gesehen, die Voraussetzung, die er mitgebracht hatte, er sagte Ja zum Willen Gottes. Er sagte Ja, dass er sein Leben dem Herrn als aufrichtiges Opfer geben wollte. Er sagte Ja dazu, dass er in Demut dem Herrn nachfolgen wollte. Und der Herr hat gesegnet. Der Herr hat reich gesegnet. Und nun kommt unsere Geschichte. Johannes, der Täufer, er hatte weiter gedient, weiter gepredigt. Und es gab Widerstand. Herodes hatte ihn verhaftet, weil er auch da klar den Herrn sein Wort bezeugt hatte. Dem Herodes klar gezeigt hatte, schau, dein Leben ist so nicht in Ordnung. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Wir kennen den Ausgang. Er wurde später geköpft, hingerichtet. Sein Dienst fand ein abruptes Ende. Sein gesegneter, von Gott bestätigter Dienst fand ein abruptes Ende. Plötzlich war es nicht mehr möglich. Er war verhaftet. Er war im Gefängnis. Was hatte er falsch gemacht, dass es so weit kam? Nichts. Jetzt, wo Jesus wirkte, stellt euch vor, was für ein Dreamteam das gewesen wäre. Was für ein Traumteam. Jesus und Johannes der Täufer zusammen. Johannes der Täufer hätte vorausgehen können, die Städte vorbereiten, als Herold sagen, jetzt kommt der Messias, macht euch bereit. Und dann, ein, zwei Tage später, hätte Jesus kommen können. Da wäre so viel Potenzial gewesen, so viele Möglichkeiten, so viele Ideen hätte man haben können. Aber Gott hat es anders zugelassen. Nämlich so, dass Johannes verhaftet wurde und nun im Gefängnis war. Es wurde ihm gesagt, was Jesus alles wirkt. Die Werke, die der Herr tut. Und dann kommt etwas ganz Erstaunliches. Kommt etwas ganz Erstaunliches. Nämlich, als er von den Werken Jesu hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Was für eine Frage. Warum? Da spüren wir eine tiefe Krise von Johannes. Johannes hat sich ganz aufgeopfert und gegeben im Dienst. Er war ganz bereit für den Herrn. Johannes, er erlebte den Segen Gottes. Alle gingen zu ihm raus. Viele ließen sich taufen. Er erlebte die Bestätigung Gottes, die Nähe Jesu Christi. Und dann plötzlich so viel Widerstand. Plötzlich sein Dienst, ein abruptes Ende. Plötzlich im Gefängnis. Plötzlich keine Perspektive mehr. Plötzlich äußere Umstände, die seinen Dienst verunmöglichten. Und so wie er äußerlich unter Druck war, merken wir an ihm, dass er auch innerlich unter Druck kam. Wir können uns das nicht genügend dramatisch vorstellen, was das bedeutete. Stellt euch vor, Johannes, der so klar die Bestätigung durch den Heiligen Geist bekommen hatte, der die Stimme aus dem Himmel gehört hatte über Jesus, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der so klar und eindeutig gehört hatte, der so vom Herrn gesegnet war. Sein innerer Leidensdruck war so groß, dass er sogar seine Jünger schickte und fragte, bist du es, auf den wir warten sollen, oder sollen wir weiter warten? Bist du es, der verheißen ist? Warum fragte er das? Weil er nicht mehr sicher war. Er war nicht mehr sicher. Er hatte klar geglaubt. Und nun hat er Zweifel gehabt. Deshalb die Frage. Wenn man glaubt und dann zweifelt, ist das eine Glaubenskrise. Der große Johannes, von dem Jesus bezeugt, dass es keinen größeren gab, von einer Frau geboren, hat eine Glaubenskrise. Was macht er in dieser Glaubenskrise? Versinkt er im Gefängnis, hoffnungslos, verzweifelt, am Ende? Versucht er irgendeine Lösung, einen Ausweg zu finden, von dem es doch keinen gibt? Nein, sondern zuallererst der demütige Johannes war auch jetzt in der Glaubenskrise demütig, dass er das zugab. Zuallererst gab er es zu. Seine Jünger wussten davon. Er hat ja seine Jünger ihnen aufgetragen, sie sollen zu Jesus gehen und ihn fragen. Also er musste sich outen seinen Jüngern gegenüber. Und die Jünger gingen nicht zu Jesus und sagten ihm, du, wir haben da eine ganz vertrauliche und geheime Frage, wir möchten aber nicht, dass es irgendjemand hört. Sondern sie haben Jesus das gesagt. Jesus war mit seinen eigenen Jüngern zusammen. Und wir wissen, dass häufig auch Menschen um Jesus herum waren sonst. Johannes war bereit, seine Krise seinen Jüngern, für die er doch der Lehrer war, das Vorbild war, seinen Jüngern gegenüber zuzugeben. Und Johannes war bereit, dass sogar die Leute darum herum von seiner Krise vernahmen. Denn was ist das anders als eine Krise, wenn er, der so viele Bestätigungen bekommen hatte, plötzlich fragen muss, bist du es oder sollen wir auf jemand anderen warten? Der erste Punkt, dass Johannes wieder zur Ruhe kam, war, er gab zu, dass er da eine Frage hatte, eine Glaubensfrage, eine existenzielle Glaubensfrage. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, dem Messias den Weg zu bereiten. Er hat dafür gelebt, er hat dafür alles geopfert, er hat dafür alles eingesetzt. Er hat sich dafür ganz ausgerichtet. Und jetzt fragte er sich plötzlich, war das richtig? Bist du es wirklich gewesen? Oder ist es ein anderer? Er hatte die Bestätigung doch gehört von Gott. Aber trotzdem fragte er sich selber, vielleicht habe ich mich getäuscht. Dass Johannes überhaupt zu dieser Frage kam, merken wir, wie sein Leben wirklich durchgeschüttelt war. Er war in einer Situation, die er sich nicht selber ausgesucht hatte. Er kam hinein in diese Situation. Er kam hinein durch die Verhaftung und den Druck. Und unter diesem Druck, unter dem er stand, stürzte er auch in diese Krise. Und als erstes, er gab es zu. Er versuchte nicht, etwas vorzuspielen. Er versuchte nicht, seinen Jüngern gegenüber den starken Glaubenden zu zeigen, sondern gab zu, dass er da eine Frage, die Frage überhaupt hatte. Bist du der Messias? Er hat es klar bestätigt bekommen. Und plötzlich zweifelte er nun an der Gottessohnschaft Jesu. Wenn sogar Johannes der Täufer in so eine Krise stürzen kann, wie viel mehr wir? Und über so etwas spricht man nicht gerne. Denn da wird doch an den Grundpfeilern des Glaubens gerüttelt. Und da darf man doch nicht zweifeln. Johannes, ich wiederhole es noch einmal, Johannes der Täufer hatte die Gottessohnschaft Jesu durch den Heiligen Geist bezeugt bekommen. Johannes der Täufer hat aufrichtig dem Herrn gedient. Und dennoch kam er in diese Krise. Und er war bereit, das zuzugeben. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, auch diesbezüglich.
Seele, die von Schmerz umnachtet, trau nur fest auf deinen Gott. Er will dich nur tüchtig machen durch all diese Angst und Not. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immer fort. Lass dich nur nicht überwinden von des Satans finsterer Macht. Sie des Heilands Wege gingen einstens auch durch dunkle Nacht. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immer fort. Willst du ganz mit Jesus leben, muss dein eigenes Ich vergehen. Willst du nützlich für ihn werden, wird dein Weg durch Sterben gehen. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immer fort. Darum lass die Zweifel fliehen, halt dich nur an Jesus Christ. Auch für dich lässt er geschehen, nur was gut und heilsam ist. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube.
Es kann sein, dass wir in unserem Leben plötzlich in eine Krise geraten. Vielleicht, weil äußere Umstände so schwer sind. Vielleicht, weil wir gebunden sind wie Johannes. Es kann uns eine Situation binden, es kann uns eine Krankheit binden. Es kann uns veränderte Lebensbedingungen binden. Uns in unserem Leben, in unserem Dienst einschränken. Das ist möglich und das kann von einem Moment auf den anderen passieren. Es kann sein, dass der Druck plötzlich so groß wird, dass wir dem nicht mehr standhalten können. Es kann sein, dass dies zu einer existenziellen Glaubenskrise führt. Wir sehen das immer wieder in der Bibel. auch bei gesegneten Gottesmännern. Das kann passieren. Wichtig, dass wir dann handeln wie Johannes der Täufer, nämlich die Demut haben, das zuzugeben. Die Demut haben zu sagen, ich habe da eine Frage. Johannes hatte sein ganzes Leben ausgerichtet auf den kommenden Messias und zweifelte nun, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und das bedeutete für ihn, dieser Zweifel, dass alles, was er bisher gemacht hatte, er in Frage stellte. Hat er sich getäuscht dort bei der Taufe? Das alles schwingt in dieser Frage mit. Bist du es? Oder sollen wir auf jemanden anderen warten? Wir lesen das so oberflächlich und schnell. Aber merken wir, was in diesen Menschen abgegangen ist? Wie tiefgreifend diese Frage war. Er war bereit, das zuzugeben. Er wollte nicht vor den Menschen, denen gegenüber er gedient hatte, vor seinen Jüngern, denen gegenüber er als Vorbild gedient hatte, einen Schein aufrechterhalten. Wie viele Christen gibt es, die versuchen, äußerlich einen Schein aufrechtzuerhalten und gehen innerlich fast zugrunde? Die versuchen, äußerlich etwas zu zeigen, alles in Ordnung, alles geht, und innerlich sind sie am Rand. Haben vielleicht riesige Zweifel. Der Weg, um aus diesen Zweifeln herauszukommen, wieder Frieden zu finden, der erste Schritt auf diesem Weg ist, zuzugeben, Demut zu haben und zu sagen, ja, das ist meine Situation. Der zweite Schritt. Was machte Johannes der Täufer? Er sandte zu Jesus. Er hatte Jesus ja erlebt bei der Taufe. Er hatte von seinen Werken gehört und sie auch vorher erlebt. Und auch im Gefängnis eben von seinen Werken gehört. Er wusste ja eigentlich um die Kraft Gottes in Jesus Christus. Und dennoch war da dieser Zweifel. Aber was tat er trotz des Zweifels? Und das ist Gottes Gnade über seinem Diener. Er sandte zu Jesus. Er fragte nicht seine Jünger, was meint ihr? Ist das der Messias oder nicht? Er hat nicht sich zurückgezogen und einfach lange überlegt und dafür und dawider aufgeschrieben, sondern er hat direkt Jesus gefragt, trotz des Zweifels. Und stellen wir uns vor, er fragt Jesus, bist du der Messias oder nicht? Das bedeutet, wir sollen mit unseren Zweifeln an den richtigen Ort gehen. Wir sollen mit unseren Glaubensfragen an den richtigen Ort gehen. Nicht uns in uns selber verkriechen und versinken. Nicht einfach andere fragen, was meint ihr? Sondern gehen wir mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit unseren Glaubensfragen zu Jesus selber. Fragen wir ihn. Sagen wir ihm das im Gebet. Sagen wir ihm alle Fragen. Sagen wir ihm im Gebet auch, wo wir zweifeln. Und vielleicht, dass wir sogar an ihm selber zweifeln manchmal. Oder an seinem Eingreifen. Vielleicht manchmal sogar an seiner Liebe. Sagen wir ihm das alles. Suchen wir die Hilfe am richtigen Ort. Und das ist bei Jesus.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein, o Gottes Lamm.
Und sehr verzeiht. gebricht bei dir, nicht Reichtum deiner Gnade zier, o Gottes Lamm,
suchen wir die Hilfe am richtigen Ort. Und das ist bei Jesus. Er bekam dann die Antwort von Jesus. Und dann? Ja, aber! Nein, Johannes der Täufer nahm die Antwort Gottes an. Das ist der dritte Punkt. Wenn der Herr antwortet, sollen wir seine Antwort annehmen. Wenn der Herr eingreift, uns die Augen für etwas öffnet, für seinen Willen öffnet und so weiter, sollen wir das annehmen. Johannes der Täufer sollte annehmen, dass er jetzt im Gefängnis war. Das gehörte auch dazu. Das änderte nicht mehr. Er kam nicht mehr frei. Er sollte annehmen, was Jesus ihm bezeugt und sagte. Und Jesus sagte ihm klar, dass er erkennen konnte, ja, er ist der Messias. Und Johannes nahm das an. Er stellte Jesus Christus über seinen Kopf, über seine Wünsche, über seine Empfinden und auch über seine Zweifel und kam dadurch zur Ruhe. Wenn wir uns an Jesus wenden mit unseren Zweifeln, dann müssen wir bereit sein, wirklich die Antwort von ihm zu bekommen. Es gibt immer wieder Leute, die beten zu Jesus, die bringen ihm ihre Fragen, Lebensfragen, sind aber dann nicht bereit, die Antwort Jesu anzunehmen. Sind nicht bereit, wenn der Herr spricht. Und dann kann der Herr keine Ruhe schenken. Dann hören wir seine Stimme nicht. Oder verdrängen sie. Wir folgen sie nicht. Johannes der Täufer, er hörte, was Jesus sagte. Es wurde ihm mitgeteilt. Und er war bereit, das anzunehmen. Er war bereit, das anzunehmen und dieses Annehmen führte dazu, dass er zur Ruhe kam, dass er die innere Gewissheit wiederbekam, dass er den inneren Frieden wiederbekam und dass er ein ganzes Jahr auch hatte zu seiner Situation. Wir sehen bei Johannes dem Täufer auch große Gottesmänner, vom Herrn in eindeutiger Weise gesegnet und bestätigt, können zweifeln. Wir können von Neuem geboren sein. Der Heilige Geist kann uns ganz klar die Gewissheit gegeben haben, dass wir Gottes Kinder sind. Ganz klar offenbart haben und gezeigt haben, dass wir erlöst und teuer erkauft sind. Dass wir ein neues Leben haben im Herrn. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Ganz klar Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn ins Herz gelegt haben. Und dennoch können Zweifel plötzlich hochkommen. Wir sehen das auch im Alten Testament. Ein Jeremia, der so klar berufen war, so eindeutig, vom Herrn ausgerüstet und bestätigt. Und er sagte, verflucht ist der Tag, an dem ich geboren bin. Auch er hatte große Krisen. Denken wir an Elia, dort in der Wüste. Wir haben verschiedene andere Beispiele. Das lässt uns erkennen, auch wenn Krisen kommen, und Krisen können kommen und können plötzlich kommen, bei Johannes kam das plötzlich. Plötzlich können die Umstände so sein, die Lebenssituationen so sein, dass das mit einer großen Krise verbunden ist. Das kann passieren. Aber in alledem sehen wir, und gerade Jeremia, Elia, Johannes sind die Zeichen dafür und die Beispiele dafür. In alledem gilt, wenn du durch Wasser gehst, sollen dich die Ströme nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flammen sollen dich nicht versengen. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Nicht einmal unsere Zweifel und unsere Glaubenskrise, in die wir geraten können. Der Herr liebt uns. Er trägt uns durch. Er führt uns hinaus. Er führt uns zum Ziel. Aber es ist wichtig, dass wir richtig darin reagieren. Zuallererst die Demut haben, zuzugeben, unseren Zustand zuzugeben. Als zweites die Bereitschaft haben, die Antwort am richtigen Ort zu suchen, nämlich bei Jesus. Und alle Fragen, auch wenn wir alles in Frage stellen, wie dies Johannes hier tat, Jesus zu sagen. Und der dritte Punkt, sein Wort, seine Antwort annehmen und zur Ruhe kommen dadurch.
Das Wasser erfrischt, ihm an Gutes gebricht, band Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, doch heilt dich sein Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er deine Hut. Oft über die Höhen, wo die Sonne uns lacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Durchs Tal, durch die dunkelste Nacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, doch heilt dich sein Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er deine Hut. Wenn Sorge uns drückt und der Satan erscheint, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. In ihm sind wir Sieger im Kampf mit dem Feind. Bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, doch heilt sein Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er deine Hut.
zweite Personengruppe, die wir anschauen, die beiden Jünger. Von den beiden Jüngern lesen wir in Lukas 7, noch etwas präziser, und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann redete Jesus und gab ihnen die Antwort. Diese beiden Jünger von Johannes, was machten sie? Johannes war in einer äußerst schwierigen Situation. Er war im Gefängnis. Er war gebunden. Sein Dienst war am Boden zu Ende im Vergleich zu vorher. Vorher strömten die Massen zu ihm in die Wüste. Er konnte taufen, er konnte das Evangelium verkündigen, Buße und Umkehr predigen. Und jetzt war all das vorbei. Was machten die Jünger? Sie redeten zu ihm von Jesus. Sie sagten ihm, was Jesus an Werken tut. Sie gingen nicht zu Johannes und bemitleideten ihn oder haben mit ihm einen Ausbruchsplan ausgeheckt, versuchten aus eigener Kraft oder mit eigenen Ideen etwas zu bewirken. Nein, sie redeten von Jesus und was Jesus tat. Aber das konnte Johannes nicht darüber hinwegbringen, dass er Zweifel hatte. Und Johannes sagte ihnen das. Johannes hatte die Offenheit und die Freiheit, ihnen das zu sagen, weil er spürte und er erkannte auch, die Jünger haben ihn lieb. Die Jünger wollen ihn nicht in die Pfanne hauen, wollen ihn nicht fertig machen, sondern sind für ihn da und lieben ihn. Wir sehen das im Verhalten der Jünger. Als die Jünger von Johannes hörten, als er ihnen sein Herz öffnete und sagte, geht zu Jesus und fragt ihn, bist du es, auf den wir warten sollen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Sie sagten nicht, oh, Johannes, diese Frage, das hätten wir von dir nie erwartet. Du, unser großes Beispiel, unser Vorbild, was für eine Enttäuschung. Du hast so viel erlebt. Du hast die Stimme gehört vom Himmel. Du hast die Taube gesehen. Und jetzt diese Frage? Nein, Johannes, so tief bist du gefallen. Ja, sie haben ihn nicht kritisiert, sondern als gute Jünger, noch mehr als echte Freunde, haben sie ihm zugehört. Und sie haben keinen Kommentar abgegeben, sondern haben zugehört. Und haben genau diese Frage im gleichen Wortlaut, wie Johannes sie fragte, sie sollten es Jesus sagen, haben sie Jesus diese Frage gebracht. Johannes hatte aus den äußeren Umständen heraus nicht mehr die Möglichkeit, direkt zu Jesus zu gehen. Und sie haben dafür gesorgt. Sie haben für seine Seele gesorgt, dass er mit Jesus wieder in Kontakt kam. Sie haben einen seelsorgerlichen Dienst an Johannes getan. Dadurch, dass sie zugehört haben und dadurch, dass sie die Fragen, die Johannes hatte, vor den Lebendigen gebracht haben. Und genauso, wie es Johannes bewegte. Nicht mehr und nicht weniger. Und ohne Kommentar. Sie haben auch nicht Jesus gesagt, unserer Meinung nach ist Johannes jetzt halt einfach in einer Krise. Vielleicht kannst du ihm ein stärkendes Wort sagen. Sie haben weder kommentiert, was Johannes sagte, noch Jesus vorgeschrieben, wie er antworten soll. Wir sehen hier bei diesen Jüngern, sie haben etwas ganz Wichtiges erkannt. Sie haben Demut gehabt und sie haben Liebe gehabt. Und sie haben das einzig Richtige gemacht, nämlich den Wunsch, den Johannes hatte. Er wollte doch eigentlich Klarheit in seinem Leben. Sie haben diesen Wunsch Jesus gebracht. Und die Antwort Jesu dem Johannes wieder überbracht. Dem Johannes das Wort Gottes verkündigt. Musik. Wenn wir schlechten Gedanken, schlechtem Reden in unserem Leben Raum geben, dann können wir nicht dem Herrn wohlgefällig dienen. Dann können wir nicht unter dem Segen Gottes stehen. Und der Herr kann uns nicht so segnen, wie er möchte. Hätten die Jünger hier von Johannes schlecht gedacht über Johannes oder schlecht geredet über Johannes, hätten sie ihm hier nicht Mittler sein können, dass er den Willen Gottes wieder richtig erkennt. Wie schnell passiert es? Wir sehen jemanden in einer Krise, wir sehen jemanden in einer Not, wir sehen einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester in einer Schwierigkeit, vielleicht eine äußere Situation, die so sehr drückt. Und dann wird auf den Menschen runtergehauen. Zum Beispiel eine schwere Krankheit, die einen Menschen wie in ein Gefängnis hineinführt. Zweifel steigen auf. Und dann wird gesagt, du musst halt nur glauben. Glaub jetzt nur richtig. Johannes hatte hier keine Kraft mehr zum Glauben. Er hatte nur noch Fragen. Und die Jünger haben ihm nicht gesagt, glaub jetzt, lieber Johannes, unser großer Lehrer, glaub jetzt einfach. Du musst halt jetzt nur glauben. Nein, sie haben ein offenes Ohr gehabt für die Fragen, die Johannes beschäftigte. Und haben diese Fragen zu Jesus gebracht. Dort, wo Johannes selber es nicht mehr tun konnte, wegen der äußeren Gebundenheit im Gefängnis, haben sie ihm geholfen. Das ist wahre Hilfe für unseren Bruder, für unsere Schwester in Not, in Bedrängnis, im Gefängnis, in welcher Gebundenheit auch immer, dass wir ihm, dass wir ihr helfen, die Fragen, die so sehr drücken und beschäftigen, zu Jesus zu bringen. Dafür braucht es Demut. Nicht, dass wir denken, oh, der wieder. Oder die. Ja, ja, geschieht ihr recht. Nein, es braucht die Demut. Es braucht die Demut dem Bruder, der Schwester gegenüber und es braucht auch die Demut Gott gegenüber. Nicht, dass wir meinen, wir als große Glaubenshelden können jetzt diesem Menschen etwas sagen, sondern dass wir wirklich die Fragen vor Jesus bringen. Und auch nicht, dass wir denken, wir können Gott ins Handwerk pfuschen und noch unsere eigenen Meinungen dazugeben. Diese beiden Jünger haben genau das, was Jesus dem Johannes ausrichten ließ, ausgerichtet. Sie waren Boten. Boten für die Fragen von Johannes zu Jesus und Boten für das Wort Jesu zu Johannes. Wenn wir einander wirklich helfen wollen, wirklich seelsorgerlich begegnen wollen, helfen wollen, dann ist nötig, dass wir die Demut haben. Dann ist nötig, dass wir nicht hoch und viel von uns selber denken, sondern bereit sind zuzuhören und bereit sind, die Fragen, wie grundlegend und schwer sie auch sein mögen, zuzuhören und diese Fragen vor Jesus zu bringen und dann auch die Antwort diesen Menschen zu bringen. Dafür ist Demut nötig. Die Jünger hätten ja sagen können, schau, du hast uns so viel gelehrt, jetzt sagen wir dir mal, was Sache ist. Jetzt geben wir dir einen Rat. Nein. Sie erkannten in dieser so existenziellen Krise, die Johannes hatte, nur Jesus konnte helfen. Und sie wollten ihm diesen Wunsch, den er ja hatte, dass Jesus diese Frage beantwortet, sie wollten ihm das ermöglichen. Führen wir unseren Bruder, unsere Schwester zu Jesus? ermöglichen wir ihm, ihr, dass er, dass sie die Fragen, die Nöte, die Zweifel, die Bedrängnis, alles wirklich bei Jesus abladen kann und dann auch von ihm die Antwort empfangen kann. Dafür braucht es, ich wiederhole es noch einmal, Demut. Und es braucht auch Liebe. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die uns erfüllen soll. Die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Die Liebe Gottes, 1. Korinther 13, die nicht eifert, die nicht aufbegehrt, die nicht den anderen richtet, die sich nicht überhebt, sondern bereit ist zu tragen. Bereit ist, sich selber zurückzunehmen und zu Jesus zu führen. Haben wir diese Liebe zueinander? Oder denken wir vielleicht sogar etwas schadenfreudig darüber, wenn jemand in einer Schwierigkeit oder in einem Problem ist oder im Glaubensleben nicht weiterkommt? Es gibt auch unter Christen so wie ein Wetteifern. Wer ist der Bessere? Wer ist der Größere? Und wenn einer etwas zurückbleibt, dann, man gibt das natürlich nicht zu, aber insgeheim freut man sich ein wenig darüber, weil das zeigt, man ist doch besser als der andere. Wie viel Neid und Missgunst gibt es da, aber auch wie viel Schadenfreude? Das ist nicht die Liebe. Die Liebe Jesu Christi verbindet uns. Die Liebe Jesu Christi macht, dass wir zusammen in der Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens vorwärts gehen. Die Liebe Jesu Christi bewirkt, dass wenn ein Glied leidet, wir mitleiden und darum bemüht sind, dass dieses Glied wieder zurechtkommt. Wie ist das bei uns?
Die Menschen sehen ganz anders aus, wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen. So fasse Mut und geh hinaus und lerne sie besser zu verstehen. Sie haben Sorgen wie du und ich und fühlen Angst und nicht im Stich. Kümmere dich um ihr Leid. Weine mit denen, die weinen, und freue dich mit denen, die fröhlich sind. Sorg für die Großen und fasse Mut und geh hinaus und lerne sie besser zu verstehen. Sie haben Sorgen wie du und ich und fühlen Angst und Einsamkeit. Sei dann wie Jesus und lass sie nicht im Stich. Von Gott und seinem Segen, von der Freiheit, die in Jesus ist. Begleite sie auf ihren Wegen und halte die Hand, wo es nötig ist. Spreche von von Gott und seinem Segen, von der Freiheit, die in Jesus ist. Die Menschen sehen ganz anders aus, wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen. So fasse Mut und geh hinaus und lerne sie besser zu verstehen. Sie haben Sorgen wie du und ich und fühlen Angst und Einsamkeit. Sei dann wie Jesus und lass sie nicht im Stich. Kümmere dich um ihr Leid.
Kommen zu Jesus selber. Wie hat er reagiert? Jesus bekam diese Frage von den Jüngern von Johannes gestellt. Also das hätte ich von Johannes jetzt doch nicht erwartet. Ein so gesegneter Diener. Ich bin bitter enttäuscht von ihm. Nein. Menschen können uns enttäuschen. Und wir können auch enttäuscht sein von Menschen. Eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Wenn wir Ansprüche, Anforderungen an einen Menschen stellen, die wir vielleicht selber gar nicht erfüllen können oder wollen, aber vom anderen fordern. Jesus Christus, er fordert von uns nicht in erster Linie, sondern er gibt. Er gibt uns seine Liebe, er gibt sein Leben. Diese Gabe Gottes, das Leben, können wir allerdings nur wirklich erfahren, wenn wir bereit sind, unser Ich, unser altes Leben, unser Eigenleben loszulassen und uns ganz dem Herrn zu geben. Johannes hatte das getan. Er hatte so gelebt. Und der Herr hat es bewiesen. Und dennoch kam diese Krise. Und da kommt die Liebe Jesu Christi. Die Liebe sagt hier nicht: Was bist du für ein Schlimmer? Warum jetzt so eine Krise? Ich bin bitter von dir enttäuscht. Sondern wir spüren in den Worten Jesu, die Einstellung Jesu, dass er Johannes lieb hatte. Und die Liebe Jesu Christi Johannes trug auch in dieser Krise. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Genau das hat die Herr Johannes erlebt. Sogar wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott treu und gerecht. Dass er uns heraushilft, dass er uns durchträgt, dass er uns beisteht. Genau das hatte Johannes erlebt. Er hatte erlebt, dass der Herr ihn hier in Liebe annimmt. Kein kritisierendes Wort von Jesu. Keines. Kein Hinterfragen von Johannes und seinem Dienst. Nichts, sondern einfach annehmen in Liebe. Und Jesus antwortete und sprach: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Was war die Aussage von Jesus? Er sagte: Geht wieder hin und sagt, was ihr seht. Das haben sie vorher auch schon gemacht. Sie haben Johannes erzählt, was sie gesehen haben. Aber Jesus sagt: Geht wieder hin und sagt, was ihr seht, und sagt ihm das. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Und Jesus nimmt damit Bezug auf die Worte, beispielsweise in Jesaja 35, wo es heißt, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagenden Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Jesaja 35 beschreibt das zukünftige Heil durch den Messias, durch den Retter und die Auswirkungen. Blinde sehen, Lahme gehen, ausgetrocknete Gebiete, da brechen Ströme im dürren Land hervor. Wasser in der Wüste. Was machte Jesus? Er sagte ihnen, sagt Johannes, was ihr seht, und sagt ihm das Wort Gottes. Er zeigte Johannes, dass er das fleischgewordene Wort Gottes ist, Jesus. Er ließ ihm sagen, dass in ihm das Wort in Erfüllung geht. Jesus hatte Johannes lieb, hatte für Johannes einen Plan des Friedens. Er wollte ihn stärken und aufrichten. Er war nicht enttäuscht von Johannes. Er war auch nicht eingeschnappt wegen Johannes. Und er gab Johannes auch nicht auf. Der soll jetzt selber schauen. Sondern in Liebe zeigte er ihm das Wort Gottes und die Erfüllung in seiner Person. Das ist die Lösung oder der Weg, den auch wir für Menschen in Not gehen sollen und ihnen zeigen sollen. Dass sie sich auf das Wort Gottes zurückbesinnen und Jesus Christus darin erkennen. Erkennen, was der Herr wirkt. Erkennen, wie der Herr handelt. Erkennen, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern sich erfüllt.
Der Herr,
Johannes kam zur Ruhe. Seine Fragen waren beendet. Und das war nur möglich, weil Jesus das in Liebe, getragen und getrieben von der Liebe, ihm begegnet war. Und Jesus hatte ihn klar auf das Wort Gottes und auf das fleischgewordene Wort Gottes, auf ihn, den Sohn Gottes, hingewiesen. Und nachher kommt etwas ganz Erstaunliches. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Das hat ein Nachspiel gehabt, diese Frage von Johannes. Nämlich, Jesus beginnt nun von Johannes zu reden. Die Jünger gingen weg, wieder zurück zu Johannes, haben ihm das gesagt, und Jesus redete nun zum Volk. Wir sehen, es waren also verschiedene, die das mitbekommen haben. Und das sagte er. Das Gesamtzeugnis, das er hier über Johannes gibt, ist fantastisch. Er hat gezeigt, Johannes ist nicht eine Windfahne, hin und her geworfen. Ein Rohr, das der Wind hin und her weht. Das war der erste Punkt. Seid ihr in die Wüste gegangen, um ein Rohr zu sehen, das hin und her geweht wird? Nein, Johannes hatte eine klare Botschaft. Er hat nicht den Leuten nach dem Mund geredet, so wie ihnen die Ohren jucken, sondern er hatte eine klare Botschaft. Interessant, dass er gerade als erstes Jesus dieses Beispiel bringt, nachdem Johannes durch eine tiefe Krise gegangen war. Jesus hat nicht gesagt, ja, jetzt war Johannes halt etwas durchgeschüttelt und hin und her geweht. Nein, im Gegenteil, Jesus stand zu Johannes. Er stand zu seinem Diener. Ihr seid auch nicht gegangen, um einen in schönen Kleidung zu sehen, mit viel Ansehen und Ruhm und Erfolg. Auch damit bestätigte er den Dienst von Johannes und zeigte damit über den Johannes, Johannes hat das richtig gemacht. Er hat den Dienst, den Herolddienst, den Vorbereitungsdienst richtig ausgeführt. Und er hat als drittes gesagt, seid ihr hingegangen, um einen Propheten zu sehen? Und da knüpft er an und sagt, er ist sogar noch mehr als ein Prophet. Er ist der Wegbereiter des Herrn. Er ist der Elia, der angekündigt wurde. Was hier Jesus macht über Johannes, ist sehr erstaunlich. Nämlich, er deckt die Schwäche des Johannes, die er hatte, die Krise des Johannes, die er hatte, mit Liebe zu. Er sagt nicht, schaut mal her, Johannes hat jetzt ein paar Jahre wirklich gedient, aber jetzt ist er halt in eine Krise gefallen, ja, das war's. Sondern er hat das Gesamtzeugnis des Dienstes von Johannes bewertet und gezeigt, er hat standhaft gedient. Er hat hingebungsvoll gedient und er hat das Wort Gottes klar verkündigt. Das war das Zeugnis Jesu. Und hat gezeigt, und vor Gottes Augen ist er der Größte, von einer Frau geboren. Gleichzeitig sagt er aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Was will er damit sagen? Er zeigte damit, es geht nicht darum, dass sich irgendjemand irgendetwas einbildet, sondern gerade auch im Zeugnis über Johannes ist enthalten, wie wichtig die Demut ist. Und auch darin war Johannes ein Beispiel. Es passiert immer wieder unter Menschen, plötzlich geschieht etwas Außerordentliches, Außergewöhnliches, vielleicht plötzlich ein Gebundenwerden wie hier bei Johannes, dann vielleicht plötzlich eine Krise wie hier bei Johannes und der Mensch wird abgeschossen. Das geschieht auch in der Politik und in der Wirtschaft so. Irgendwo vielleicht ein offensichtlicher Fehler oder einfach schwierige Umstände und die Leute werden fallen gelassen. Man will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Und alles, was sie gemacht haben, auch im Positiven, ist plötzlich nichts mehr wert. Es gibt zig Beispiele aus Wirtschaft, aus Gesellschaft, aus Politik, die das zeigen, auch in Gemeinden und Kirchen. Jesus ist anders. Gott sieht das Herz an. Und er sah das Herz von Johannes. Er sah das Herz von Johannes, der aufrichtig dienen wollte. Und er liebte Johannes. Und die Liebe deckt der Sündenmenge. Musik.
von Liebe, die mich suchte, als ich in Sünden tot, von wundersamer Gnade, die mir Erlösung bot, von Gnaden, Höhen und Tiefen, weit tiefer als das Meer und höher als die Höhen, sei nun mein Lob so hehr. Süßer, ob auch Jahre fliehen, süßer, ob auch Jahre fliehen, reicher, voller Tiefe, Jesu Liebe süßer, süßer, ob auch Jahre fliehen. Auf alt Judäas Faden zog einst sein Fuß daher, das Volk sich zu ihm drängte, zu hören seine Lehre. Er heilte kranke Herzen, gab Blinden das Gesicht, und ach, sein Herz voll Liebe verschließt sich ewig nicht. O wundersame Liebe, er gab sich für uns her, er trug selbst ohne Klage die Kreuzespein so schwer. Mit allen heil'gen Droben auch unser Herz ihm singt. Lass kräftig sein das Loblied, das auf zum Throne dringt. Süßer, ob auch Jahre fliehen, süßer, ob auch Jahre fliehen, reicher, voller Tiefer, Jesu Liebe süßer, süßer, ob auch Jahre fliehen.
Die Liebe deckt der Sündenmenge. War das jetzt eine Sünde, dass Johannes gezweifelt hat oder nicht? Jesus kommentiert das gar nicht weiter, sondern zeigt die Lösung. Was nicht aus Glaube geschieht, ist Sünde. Das Wort Gottes ist klar. Und Johannes hat in diesem Moment gezweifelt. Aber Jesus in seiner Gnade hält da nicht den Finger drauf und sagt, hey Johannes, siehst du hier? Da ist jetzt die Sünde dir dicht auf den Fersen. Nein, sondern er lenkt den Blick von Johannes auf sich, auf Jesus, auf sein Wirken, auf sein Tun, auf sein Wort, auf seinen Sieg. Und die Liebe deckt der Sündenmenge. In Liebe, nicht nur in Respekt, sondern in großer Liebe und sogar mit einer großen Wertschätzung spricht hier Jesus über Johannes. All die Leute, die vorhin gehört haben, wie Johannes sagte, hey, bist du der Messias oder nicht? All diesen Leuten gegenüber sagt Jesus, Johannes ist der Elia. Jesus steht zu seinem Diener. Jesus steht zu ihm. Sogar wo Johannes selber nicht mehr die Kraft hatte, zu Jesus zu stehen. Ist das nicht schön? Erkennen wir die Liebe Gottes zu uns? Auch wenn wir plötzlich keine Kraft mehr haben, so zu stehen, wie es eigentlich richtig wäre. Der Herr liebt uns und lässt uns nicht fallen, wenn wir aufrichtig ihm nachfolgen wollen, wenn unser Herz ungeteilt ist. Der Herr trägt uns durch und bringt uns zum Ziel. Und wir sollen so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Wenn unser Bruder, unsere Schwester ein Problem haben, dann sollen wir nicht selber auch noch in der Wunde stochern gehen und den Schmerz noch vergrößern oder möglichst alle darauf aufmerksam machen, sondern die Liebe deckt der Sündenmenge. Wir wollen nichts verdecken, aber einander nicht nur Respekt, sondern in Liebe und mit großer Wertschätzung begegnen und vorwärts gehen. Johannes, die Jünger, Jesus. Auch in der treuen Nachfolge Jesu Christi können Prüfungen, Nöte entstehen. Zum Beispiel durch veränderte Situationen, durch großen äußeren Druck. Das kann eine veränderte Situation in unserem Leben sein, das kann eine Krankheit sein, was auch immer. Aber Jesus lässt uns nicht fallen. Er trägt uns durch, weil er uns liebt. Lasst uns mit allem, was uns beschäftigt, auch mit allen Fragen, auch mit allen Zweifeln, uns an ihn wenden. Und lasst uns unseren Bruder, unsere Schwester in den Fragen, in den Zweifeln nicht allein lassen und schon gar nicht urteilen über ihn oder über sie, sondern tragen, in Liebe mit Jesus wieder in Verbindung bringen, auf sein Wort und auf sein Wirken und auf seinen Sieg ausrichten und in Liebe einander begegnen und übereinander sprechen. Der Kontrast könnte nicht größer sein, merkt ihr? Johannes fragt Jesus, bist du es wirklich? Das war seine Frage, sein Zweifel. Und Jesus sagt über ihn, du bist's. Du bist der Wegbereiter. Dein Dienst ist gesegnet. Der Herr hat dich bestätigt. Du bist im Auftrag Gottes unterwegs. Sogar wenn wir untreu sind, ist Gott treu und gerecht. Sogar wenn wir zweifeln oder versagen, der Herr steht zu uns. In seiner Gnade, in unverdienter Gnade, trägt er uns und bringt uns zum Ziel, weil er uns liebt. Und so von Gnade und Liebe erfüllt, sollen wir auch einander tragen, auch einander unterstützen, auch füreinander und miteinander vorwärts gehen, bis der Herr wiederkommt. Oder, wie hier bei Johannes, bis wir abberufen werden. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe zu uns. Danke, Herr, dass du uns durchträgst und hilfst und dass wir einfach deine Gnade erfahren dürfen in jeder Situation. Wir preisen dich, dass du zu deinem Wort stehst, dass du uns zum Ziel führst. Wir bitten dich, lass uns geöffnete Augen und Ohren für dich, für dein Wort, für dein Wirken, für dein Reden und Handeln auch in unserem Leben haben. Und danke, dass wir einfach von dir getragen, gehalten werden dürfen und dass du bestätigst. Amen.
Jesus, Heiland, so teuer mir, nicht soll scheiden mein Herz von dir. Dein will ich ewiglich sein, nur dein, dein will ich ewiglich sein, nur dein, dein will ich ewiglich sein. Fried und Freude ist nun.